Ein halbes Jahr zuvor stehe ich in einem Kiosk im Frankfurter Bahnhofsviertel vor dem Kühlregal und suche eine Flasche, die gut zum Reinpissen geeignet ist. Es ist 6 Uhr früh. Die schweren, bauchigen 1,5 Liter Flaschen von Volvic hatten früher mal einen breiten, fast abflussgroßen Hals, in dem man sehr gut pissen konnte. Die französischen Flaschendesigner haben ihre Hälse dann aber sukzessive in Richtung Knopfgröße verringert. Die 0,75 Liter Evian-Flasche wird seit einiger Zeit sogar nur noch mit Saugaufsatz verkauft, was das Reinpissen logischerweise komplett unmöglich macht. Auch Vittel hatte gute Hälse, aber Nestlé hat die Marke vor einem guten Jahr vom Markt genommen. Sie existiert nicht mehr. Ich vermisse Vittel. Einen richtig breiten Hals haben inzwischen nur noch die Wasser mit zugesetztem Aroma, zum Beispiel Volvic Essence Minze Gurke oder Evian Mind Fresh Berry. Ich entscheide mich also für eine Flasche Gurken-Volvic und eine Doppelpackung Hanuta, bezahle und bewege mich vorsichtig durch den kleinen Pulk von Drogenabhängigen am Beginn der Kaiserstraße. Sie tragen nur dünne Jacken, aber scheinen den eiskalten Januarmorgen nicht zu spüren. Ich nehme die Rolltreppe ins Zwischengeschoss, wo mich ein starker, scharfer Uringeruch empfängt. Als wir Hatices Mutter bei ihrem ersten Besuch in Frankfurt vom Bahnhof abgeholt haben und uns über das Zwischengeschoss runter zur U-Bahn bewegten, habe ich scherzhaft mit Stadtführerstimme erzählt, dass dieses Zwischengeschoss das mit Abstand pissigste in ganz Deutschland sei und Leute von nah und fern anreisen würden, um diese Attraktion zu bestaunen bzw. zu beschnuppern.
Wirklich?
Hat Zeynep verwirrt nachgefragt, weil sie den Witz nicht verstanden hatte, während Hatice hinter ihrem Rücken eine sehr bestimmte, an mich gerichtete Kehlenschnittbewegung machte. Das Zwischengeschoss ist verwaist, Rossmann und die asiatischen Dekorationsgeschäfte sind noch geschlossen. In einem düsteren Aufgang reden zwei müde Gestalten aufeinander ein. Ich fahre auf der anderen Seite des Zwischengeschosses wieder nach oben in die verlassene Bahnhofshalle und bewege mich zum ICE, der ruhig im Gleis liegt. Der Ort, an dem ich vorhabe, in die Flasche zu pissen, ist das Elternhaus des Dramatikers. Das hat wiederum mit meinem Zwang zu tun, 4 bis 5 Mal in der Nacht auf die Toilette zu gehen. Wenn ich in ungewohnter Umgebung unterkomme, erhöht sich diese Frequenz stark. Deshalb bin ich irgendwann dazu übergegangen, aus Rücksichtnahme einfach eine Flasche zu benutzen, statt die ganze Nacht durchs Haus zu rumpeln wie ein Poltergeist. Das gilt insbesondere für alte Häuser mit knarzenden, knackenden, quietschenden Türen und Böden, wie ich mir das Elternhaus des Dramatikers als eines vorstelle. Ich habe mir diese Vorsichtsmaßnahme angewöhnt, um andere Menschen nicht mit meinem Tick auf die Nerven zu gehen, in diesem Fall eben den Eltern des Dramatikers, die ich noch nicht mal persönlich kenne. Ich will kein Geist in irgendjemandes Haus sein, vielleicht weil ich selbst Angst vor Geistern habe, was albern klingt, aber wahr ist. Als Hatice von meiner Flaschenmarotte erfuhr, hat sie lange geschwiegen und dann den Raum verlassen. Hatice ist praktisch veranlagt. Sie hat keine Angst vor Geistern. Ich bin mir unsicher, was den Aufenthalt, die Reise, die ganze Sache betrifft. Der ICE überquert den Main und ich frage mich, was ich in Bamberg eigentlich zu suchen habe, beim Dramatiker und seinen Eltern. Ganz kurz habe ich vergessen, was ich mir von all dem verspreche. Neben mir auf dem blauen Sitz liegt das Gurkenwasser, Der Widersacher von Emmanuel Carrère und das Doppelhanuta. Die Flasche spendet eine Spur Berechenbarkeit. Als wir Offenbach hinter uns lassen, trinke ich einen großen Schluck, der künstliche Gurkengeschmack verzieht mir das Gesicht. Ich esse das erste Hanuta, bei Hanau das zweite. Die ganze Bamberg-Sache, die eigentlich eine Erfurt-Sache ist, hat ihren Anfang in einer Mail genommen, der Mail des Dramatikers. Als sie mich erreichte, war es sehr früh am Morgen, gegen 4. Sie war nicht lange zuvor verschickt worden, um 1.26 Uhr, zu einer Zeit also, als ich bereits meinen zweiten oder dritten nächtlichen Toilettengang hinter mir gehabt hatte. Es ist Mitte Juni, um die Sommersonnenwende herum, die ermüdende Zeit, in der die Nächte nur ein paar Stunden dauern und der Himmel schon um 4:30 grau zu werden beginnt. Ich liege mit geschlossenen Augen wach, eine nervtötende kleine Fliege zieht Schleifen durch den Raum. Im Allgemeinen mag ich den Sommer, aber diese frühen Aufgänge mag ich nicht, die Aufgänge und die Insekten. Ich höre die erste Tram um 4.23 Uhr vorbeirattern, gehe auf die Toilette, dann die zweite um 4.43 Uhr, nochmal auf die Toilette und dann warte ich nur noch auf die 5-Uhr-3er-Tram. Es kommen immer mehr, 3, 4, 5 Trams in der Stunde. Um 5:30 knallt mir zusätzlich die Sonne auf die Augenlider und es ist vorbei. Ich bin wach. Man könnte das Problem mit dichten Jalousien lösen, aber die letzte Jalousie, die ich versucht habe aufzuhängen, ist schon nach wenigen Tagen beim Zug an der Leine aus der porösen Altbauwand gebrochen und hat sich auf mich fallen lassen. Seitdem verstaubt sie auf dem Regal wie ein langes, dünnes Akkordeon, auf dem niemand mehr spielen will. Ich höre Hatice beim Atmen zu. Ein schiefer, kaputter Tag zeichnet sich ab. Ein Tag mit schweren, schmerzenden Augen und klebrigem Kopf. Die Gesichtserkennung macht die Handyentsperrung komplett lautlos. Beim alten Handy war da immer noch das satte Knacken des Home-Buttons, ein winziges Geräusch, das manchmal aber schon ausreichte, um Hatice aufzuwecken, die ähnlich nervös schläft wie ich und ohnehin die ständigen Toilettengänge ertragen muss. Man könnte natürlich über getrennte Betten nachdenken, aber das ist ein Privileg, das nur alte Leute haben und wir sind noch nicht alt, sondern erst Mitte 30. Im Spam-Ordner wartete die Mail des Dramatikers. Um ein Haar hätte ich sie gelöscht, weil der Dramatiker zwischen seinem Vornamen und seinem Nachnamen zwei Initialen stehen hat, was dem Absender einen leicht unseriösen Flair verleiht. Sie beginnt aber mit einer Anrede und meinem vollen Namen. Das ist mindestens ungewöhnlich für eine Junkmail, also tippe ich darauf. Der Dramatiker schreibt, er sei Dramatiker und wir hätten eine gemeinsame Freundin, Johanna. Johanna und ich, wir würden uns aus dem Literaturinstitut kennen. Das stimmt. Ich kenne Johanna aus dem Literaturinstitut, aber nicht gut. Ich mag Johanna. Sie ist jemand, mit dem ich jetzt vielleicht gut befreundet wäre, wenn wir am Einführungstag zufällig nebeneinander gesessen hätten, aber wir saßen an unterschiedlichen Ecken des Raumes und haben uns deshalb unterschiedlichen Freundeskreisen angeschlossen. Der Dramatiker schreibt, er sei Jurymitglied eines Theaterpreises gewesen, bei dem Johanna teilgenommen habe. Sie seien auf mich zu sprechen gekommen, und zwar wegen eines Projekts, an dem er gerade arbeite. Er sitze an einem Theaterstück über einen Amoklauf, vielleicht den Erfurter Amoklauf von 2002. Darin trifft sich ein geschiedenes Ehepaar nach langer Zeit am Grab seines Sohnes wieder. Sie erinnern sich an ihre gemeinsame Zeit und die schmerzhaften Ereignisse, die zu ihrer Trennung führten. Im Laufe des Stückes wird deutlich, dass ihr Sohn ein Amoktäter war, dass er viele Menschen und sich selbst erschossen hat. Mehr möchte der Dramatiker jetzt noch nicht mitteilen. Lieber will er sich einmal mit mir austauschen, natürlich nur, wenn ich dazu bereit bin, mich imstande fühle, wie der Dramatiker sich ausdrückt. Johanna hätte ihm nämlich im Vertrauen erzählt, dass ich damals auf der Schule gewesen sei, in Erfurt. Die Mail endet mit einer ungewöhnlich intimen Grußformel, so etwas wie »sehr herzlich« oder »mit freundlichen und herzlichen Grüßen«. Ich lasse das Handy sinken und blicke in das zwielichtige Zimmer, auf meine Füße, die aus dem Laken und über den Rand des Bettes hängen. Im Raum liegt ein träger Dunst, es riecht nach schlechtem Schlaf und kaltem Schweiß. Erfurt kommt mir sehr weit weg vor. Ich wechsle von meinen Mails rüber zu Social Media und scrolle durch meine Timeline. Weil ich mein Handy gestern offensichtlich nicht lautlos gestellt habe, jault aus einem Reel ein Husky in die Stille und Hatice schreckt neben mir aus dem Schlaf wie ein Springteufel. »Das kann unmöglich dein Ernst sein«, sagt sie. Ein paar Stunden später sitze ich am Schreibtisch und antworte dem Dramatiker. Es ist jetzt Tag, aber die Nacht hängt mir noch am Körper wie ein Rucksack. Ich lümmle mich so tief in meinen Stuhl, wie sein ergonomisches Design es mir erlaubt, nippe an einem Glas eiskaltem Karottensaft und denke darüber nach, ob ich mich imstande fühle. Mir ist dieser Sound, in dem der Dramatiker mich anspricht, nicht neu, diese Behutsamkeit. Ich will mich darüber nicht lustig machen. Es ist gut, ein Gefühl für psychische Verletzungen zu besitzen. Ich glaube aber, dass das gewachsene Bewusstsein für Mental Health in diesem speziellen Punkt zu mehr Ratlosigkeit geführt hat. Man rechnet ständig damit, seinen Mitmenschen mit einem ungeschickten Wort in eine grässliche Retraumatisierung zu schubsen. Man traut den eigenen Worten eine empfindliche Sprengkraft zu, man hält sich für einen sprachlichen Gewaltverbrecher und oft wächst sich das zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung aus. Manchmal nervt mich diese Unbeholfenheit, vor allem wenn die Leute hektisch zwischen Neugier und Behutsamkeit hin und her pendeln, wenn sie nachfragen, ob es okay ist, dass sie nachfragen, oder mir sagen, dass es okay ist, wenn ich nichts erzählen will, obwohl ich schon angefangen habe zu erzählen, so als ob ich nicht selber wüsste, was okay ist und was nicht. An der Art, wie sie fragen, merkt man, dass sie sich für ihre Neugier schämen.